It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will.
Ja, Mann, ganz bestimmt. Früher oder später kommt der Wandel und damit auch ein neuer Anfang. In diesem Sinne, lasst uns starten.
Assalamu alaikum, paradiesische Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du, Sie und Hans. Zu einer Sonderfolge sogar. Sonderfolge nicht nur, weil du sie das Intro schwänzt, weil sie wieder mal im Baumarkt ist, wegen ihrem Umzug. Nein, es sind US-Wahlen. Und während wir hier aufnehmen, steht das Wahlergebnis noch nicht fest. Alle Blicke dieser Welt sind auf Amerika gerichtet. Alle sind gespannt. Und zu diesem Anlass machen wir dieses Special. Ein Special nicht nur zu den US-Wahlen, sondern zum Thema Demokratie an sich. Also die Demokratie, ihre Facetten und vor allem ihren heutigen Zustand. Und dazu sprechen wir mit niemand Geringerem als Ashi, aka Ashraf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer Ashraf ist, schwer in Worte zu fassen, wer Ashraf ist. Oder wer Ashraf nicht ist. Er ist Marketingchef, Musiker, Agenturleiter, Unternehmer, Aktivist, Utopist, Visionär oder doch nur ein Träumer? Entscheidet selbst. In diesem Sinne, let's go.
Weißt du eigentlich, wer Ashi ist, Sarah?
Nee, das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Wer ist Ashi und was verbindet euch und was habt ihr schon zusammen erlebt?
Er hat mir schon aufs Knie geschissen.
Okay.
So lange kennen wir uns schon. Oder hast du mir über die Schulter gekotzt, Hanni? Ich weiß es nicht.
Ich kenne nur die Kotzgeschichte. wir kennen uns schon so lange. Und meine erste Erinnerung an Ashi ist eine Erinnerung. Also kennt ihr das? Also, ich erinnere mich, wie meine Mutter mir ihre Erinnerungen erzählt hat. So, und hat gesagt, hey, und damals als Kind, da hast du mit Ashi gespielt und wir waren irgendwie im Flieger. Ich weiß nicht, oder? Wir waren im Flieger Richtung
nach Ägypten.
Kairo, genau. Und Ashi hat mit mir gespielt und hat mich immer hochgeworfen und irgendwann kam nicht ich runter, sondern kam halt Flüssigkeit erstmal runter. So. Also so hart hat er mich hochgeworfen.
Heißt das, ihr seid verwandt oder wie ist jetzt euer Verhältnis zueinander?
Nee, unsere Eltern waren eine ganze Zeit lang engste Freunde, die auch sogar zusammen ein Hotel betrieben haben. Und dadurch wir auch aufeinander saßen, ja, Wochenende für Wochenende. Von daher sehr intensiv. Es ist eine Zeit lang sehr intensiv gewesen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie groß ist der Altersunterschied bei euch beiden?
Also ich bin Baujahr 71.
Ja, dann sind es 10 Jahre. 9,5 Jahre.
Dann war Ashi für dich ja der coolste Typ ever, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also der Ashi hat in Ludwigsburg gelebt.
Deshalb konnte ich gar nicht so ein cooler Typ sein.
Nee, weil ich auch. So war das nicht gemeint, aber so wir, das heißt.
Ja, so meine ich's.
Das bedeutet, dass wir uns gar nicht so oft, also als ich dann. Also die Zeit durchlebt habe, an die ich mich noch erinnern kann, ja, so jugendlich war, da habe ich den Ashi nicht so oft gesehen, wie ich gerne wollte, ja, das war schon dann eher seltener, also die Hotelzeit war dann auch vorbei und unsere Familien waren dann auch nicht mehr so tight miteinander, sodass wir uns irgendwie wöchentlich gesehen haben, sondern dann haben wir uns versucht, ja, so vielleicht halbjährlich zu sehen, kann man das so sagen?
Asch. Ja, also ja, ich, irgendwie ist ja dann auch, okay, dann ging Studium los. Es gab eine Zeit, wo es intensiver war, ja, da warst du eben noch jünger, aber ich kann mich auch gut daran erinnern, wie wir in diesem Golf drin saßen, die Musik aufgedreht hatten und irgendwo auf dem Pragsattel standen, an einer roten Ampel. Und der Golf hat gewippt. Ja, ja,
aber zu wie viel waren wir da?
Das Auto war einfach voll. Ja, ja. Sonja, du, noch irgendjemand und wir haben whoop, there it is, there it is gehört.
Ja, also
so jung warst du dann auch nicht.
Ja, aber das war eins dieser halbjährlichen oder jährlichen Treffen. Ja, und die waren dann schon immer Highlights, muss man schon sagen. Also wir haben dann so alle Freunde, Familienfreunde zusammengeholt, die irgendwie gleich alt waren. Aber es war, ja, also die Altersspanne war jetzt von, würde ich sagen, so von 14, 15 bis halt 30 so. Und dann haben wir dann schon echt coole Tage erlebt so. Und ja. Der Aschi, ja, also ich kann mich noch erinnern, der Aschi hatte einen Sportunfall, hatte sich den Fuß oder das Bein gebrochen und hatte dann so eine MC Hammer Hose an. Das war das erste Mal, dass ich jemanden, also jetzt außer MC Hammer, mit einer MC Hammer Hose gesehen habe. Und das hat sich so eingeprägt. Da dachte ich so, hey, das ist mal cool. Cooler, ja.
Typ. Was für ein ja. cooler Typ. Ja.
Ja, schon. Also schon.
Ja, ich habe versucht, MC Hammer zu sein, ja, und vertatscht es. Dann lief und das auf MTV.
Ja, und Aschi hatte auch, Aschi hatte eine Boyband zu der
Zeit. Oh, ja.
Und hat dann auch so einfach mal so sein Tape vorgespielt mit so 6 Liedern und ich habe das voll gefeiert und dachte so, hey, wie kann so jemand, den ich kenne, so eine Lieder haben, ja.
Wie kann der Lieder machen? Oder?
Was habt ihr für Musik gemacht?
Pop-Shit. So Dreiklang, A Cappella, Gesang. Und ja, war so während der Abi-Zeit, haben wir irgendwie uns zusammengefunden und haben schreckliche Texte geschrieben auf Englisch. So, I love you and come back to me und so. und aber die Melodien, die hatten schon was.
Die waren echt gut. Ich habe es immer noch im Ohr. Und es heißt ja was, das ist jetzt über 25 Jahre her.
Ja.
Gut. Und wann hast du dann deine Boyband-Karriere an den Nagel gehabt? Oder läuft die immer noch?
Die läuft eigentlich, ja, vermutlich bis ich dann sterbe, wird meine Boyband-Karriere laufen. In Wellen. Ja. Also die erste Welle war vor 25 Jahren. Die letzte Welle war vor 5 Jahren. Und dann war ja der Hanni auch mal hier in Berlin, dann hat er gesehen, was ich da für ein kleines Studio zusammengebaut habe. Und dann war letztes Jahr für 3 Wochen auch eine Welle. Also ist schon imposant. Ja, es kommt immer wieder mit voller Kraft.
Ja. Ja, aber hey, lass uns doch nochmal so chronologisch durchgehen, weil das ich finde diese, auch wenn es wahrscheinlich da draußen kein Mensch interessiert, außer mich, ich finde diese Reise zurück in die Zeit voll gut gerade. Und dann war der Aschi Handballlehrer, ja, so von der Mädchenmannschaft, was ich natürlich auch ziemlich cool fand. So, sehr praktisch fand ich in der Zeit.
Ich fand es auch ziemlich cool.
Ja, und dann bist du irgendwann mal nach München.
Yes.
Und in München hast du dann bei der Allianz gearbeitet. Pressesprecher oder Leitung Presse, Presseabteilung, Fragezeichen?
Der Titel war Head of Global Marketing and Communication für den Industrieversicherungsbereich der Allianz.
Ah, okay, cool. Und war dann Marketing, war echt Marketing oder war Marketing und PR dasselbe bei der Allianz?
Nee, es gab echtes Marketing und es gab PR. Ja, okay, also das war schon zwei getrennte Sachen.
Und da kann ich mich auch noch an eine Szene erinnern, die mich damals voll geflasht hat, dass du im Vorstellungsgespräch wurdest du gefragt, wo du in 5 Jahren siehst. Mhm. Und dann hast du irgendwie gesagt, ja, auf ihrem Platz.
Ja, genau, auf ihrem Stuhl.
Auf ihrem Stuhl. Und das fand ich so, so cool.
Aber vermutlich war das auch irgendwie der Schlüssel, dass ich eigentlich den Job, ja, natürlich, das war ein total geiler Job und ich war viel zu jung für diesen Job, ja, und die hatten irgendwelche Leute, die schon 10 Jahre Erfahrung hatten, ja, und ich war jetzt gerade mal mit 2 Jahren Erfahrung unterwegs, aber irgendwie, ich habe auch gar nicht gedacht, dass ich diesen Job jemals bekomme, ja, weil die haben mich dann auch ewig lang hängen lassen, weil sie tatsächlich eine Amerikanerin an der Angel hatten. Die wollte aber so viel Geld, dass sie sich gedacht haben, komm, jetzt holen wir den billigen Ashraf, der wird schon irgendwie
ja, so kann es gehen, hey, voll gut. Aber wie lange hast du dann Allianz gemacht?
Ich glaube 10 Jahre.
Echt, doch so lang?
Ja, Zeit geht viel zu schnell. Allerdings,
Allianz 1, weil Allianz 2 kommt ja dann noch.
Okay, aber jetzt fehlt mir trotzdem, also wir sind ja jetzt gerade noch in München, oder?
Jetzt sind Jawohl. Wir, ja.
Okay, und wie kommen wir jetzt von München nach Berlin?
Ah, da gibt es noch eine Zwischenstation, darauf will ich, glaube ich, daher nicht hinaus.
Genau, also du hast dann Allianz gemacht für 10 Jahre, Fragezeichen, und dann ist was passiert in Ägypten.
Nein, da war noch was dazwischen. Ich hatte die Nase voll und dachte, ich will jetzt irgendwie was für mich machen und dachte, ich werde Kindergartenmann.
Okay.
Und das war auch zu der Zeit, als ich mich habe scheiden lassen und da kam alles so zusammen und dachte ich, okay, ist, glaube ich, jetzt eine gute Zeit, ein bisschen was umzukrempeln. Und dann habe ich eben gekündigt und habe dann ein Jahr lang an einem Konzept geschrieben, hatte Mitstreiter gesucht, die mehr Ahnung hatten als ich bezüglich Kinder. Mhm. Also meine Erfahrung, die war irgendwie eben in der Schulzeit, als ich irgendwelche Diskos organisiert habe.
Stimmt, das haben wir ganz ausgelassen. Ja, stimmt.
Genau, und irgendwelche Faschingspartys und so weiter. Jedenfalls hat mich das aber irgendwie gereizt. Und nach einem Jahr Suche nach Immobilien, was weiß ich, kamen dann die Ägypter auf die Idee, auf die Straßen zu gehen und der arabische Frühling begann. Und das hat mich dann komplett in den Bann gezogen.
Mhm. Und dann?
Naja, und dann war es so, dass ich... Am 11. Februar war das, glaube ich. Am 10. Februar. Weißt du, es war so, die ganzen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es ging. 2 Wochen, 3 Wochen. Ich habe, glaube ich, noch nie so wenig geschlafen wie in dieser Zeit. Ja, entweder CNN, Twitter. Ich habe angefangen, irgendwie auf einmal Arabisch lesen, obwohl ich es nie konnte, so richtig, immer nur ABC. Aber ich wollte wissen, was dort passiert. Ja, ich war völlig besessen. Von dem, was dort passiert. Mhm. Und dann am 10. höre ich auf CNN, ja, es gibt Rumors, Gerüchte, dass Mubarak morgen zurücktreten wird, bla bla bla. Ich habe meine Tasche gepackt. Ich habe nicht meine Tasche gepackt. Ich habe meine Tasche in die Hand genommen. Ja, ich weiß gar nicht, was da drin war. Bin zum Flughafen. Ich hatte, glaube ich, nicht mal eine Unterhose in dieser Tasche. Ja. Bin zum Flughafen gefahren und habe einfach den nächsten Flug genommen und bin nach Ägypten geflogen. Ja, ich habe es auch gar keinem erzählt. Ich bin einfach in den Flieger. Ja, und dann bin ich dort angekommen und war natürlich Wahnsinn, ja, überall irgendwie Panzer, Ausgangssperre und ganz komische Stimmung.
Das war 2010.
Ich glaube, 2011 war das.
Okay.
Bin da einfach
Kannst du kurz
zurückgetreten.
sagen, was du für eine, Ver also was dich mit Ägypten verbindet? Bist du da aufgewachsen?
Nee. Also meine Eltern sind beide Ägypter. Ja, ich bin in Deutschland geboren, aber wir waren regelmäßig in Ägypten. Und irgendwie diese Verbindung hat nicht aufgehört, auch wenn ich in der Zeit, wo ich bei der Allianz war, war ich jetzt nicht jedes Jahr dort, ja, und auch während des Studiums nicht mehr. Aber es gibt eine innige Verbindung, ja, und es gibt. Es gab auch immer so diese Vorstellung und diese Hoffnung, ja, dass Ägypten irgendwann mal vielleicht die Kurve kratzt, ja, und einen anderen Weg einschlägt als das, was ich eben dort gesehen habe. Und das ist eigentlich so ein Jugendgedanke. Und dieser Jugendgedanke war auch noch damit verbunden, dass ich mir irgendwie auch immer vorgestellt habe, vielleicht auch mal nach Ägypten zu gehen, um irgendwas zurückgeben zu können. Wobei all das, was ich gerade erzähle, ja, das kam erst viel später, als ich schon lange in Ägypten war und was weiß ich, ja, wo ich dann dachte, hups, da schließt sich gerade ein Kreis. Ja. Und ja, das ist das, was mich mit Ägypten verbindet. Und dann ist eben diese, ach ja, und natürlich auch alleine der Fakt, dass meine Eltern vor ein paar Jahren zurückgegangen sind, mein Bruder ist zurück nach Ägypten, ja, und ich bin sozusagen der letzte Mohikaner hier in Deutschland.
Aber da musst du mir noch mal kurz irgendwie erklären, was geht einem da durch den Kopf? Also ich meine, das war so ein Kurzschluss, du hast gepackt und dann sitzt du im Flieger und dann kommt ja wahrscheinlich irgendwann der Gedanke, so was mache ich denn jetzt, wenn ich da bin, oder?
Ja, eigentlich nicht, weil mir war so total klar, was passiert. Ich werde zu meinem Freund Sameh fahren. Wir werden am nächsten Tag, das war klar, dass alle in die Moscheen gehen. Es ist Freitagsgebet. Ja, und von den Moscheen die Leute dann Richtung Tahrirplatz laufen und dort verharren werden und warten, bis dieser Präsident abdankt. Also irgendwie war klar, was da auf mich zukommt. Ja, aber natürlich schon auch mit einer gehörigen Portion Schiss, ob das wirklich so passieren wird, ja, oder ob es doch noch eine Überraschung gibt und irgendjemand noch mal ein paar, also noch mal Unruhen stiftet oder weil da sind ja auch wirklich einige Menschen leider ums Leben gekommen. Ja. Ja, aber mehr der Optimismus und die Aufregung darüber, dass es vielleicht jetzt tatsächlich passieren wird, die hat einfach überwogen.
Krass, und du wolltest einfach dabei sein.
Ja, ich wollte diesen Moment erleben. Ich bin ja hier echt gestorben. Weil ich dachte, das ist ein historischer Moment, ja, und du sitzt da und guckst dir das alles irgendwie am Fernsehen an und du kannst gar nichts machen, ja. Und ich bin so froh, ja, dass ich dort war. Also, wenn ich nur daran denke, was in dem Moment, ja, wo er abgedankt hat, was dort los war. Und was für eine Energie, da kriege ich heute noch irgendwie Gänsehaut. Ja, mal abgesehen davon, dass ich dann irgendwie entschieden habe, eine Kampagne zu starten, eine Demokratiekampagne und dann noch viel mehr erlebt habe, was für eine verrückte Energie dieses Land freigesetzt hat. Ja, und das habe ich eben hier gespürt, als ich vor dem Fernseher saß. Ja, ich will das sehen, ich will das miterleben und vielleicht kann ich irgendwie mitwursteln.
Mit dem Ziel mitzuwursteln, bist du dann in
Ja.
den Flieger
Oh,
gestiegen.
und das war ein großes
Ja, okay. Und dann bist du Und dann kam die Geschichte mit Freedom Bus.
Ja, genau.
Kampagne, also, du meinst.
Wie bitte?
Das ist die Kampagne, die du meinst.
Ja, ja, genau. Freedom Bus. Also ich hing dann in Ägypten diese zwei Wochen und dann kam ich zurück nach Deutschland und dann war mir auch wiederum klar, ich kann jetzt nicht hierbleiben in Deutschland. Ich möchte irgendwas starten. Und dann habe ich ein Konzeptpapier geschrieben und dann habe ich irgendwie drei Wochen später gehört, das Auswärtige Amt stellt Gelder zur Verfügung für Aufklärung, für Demokratie, bla bla bla. Ja. Und dann habe ich also mein Konzept geschrieben, habe das geschickt, bin dann einfach schon mal nach Ägypten geflogen, habe meine Sachen gepackt und habe angefangen, ja, mir ein Netzwerk aufzubauen. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ja, ich war ja nie länger dort als ein paar Monate vielleicht. Und habe dann eben angefangen, Verbindungen aufzunehmen zu Leuten, die was Ähnliches suchen. Mhm. Und ja, und dann irgendwann hat das Auswärtige Amt gesagt, jawohl, finden wir gut, wir sponsern das, wir unterstützen das und war das schon mal ein erster Schritt. Dann habe ich eben nach Mitstreitern gesucht und es war ein Wahnsinn, dieser Trip.
Ja, also vielleicht nochmal für alle, die vielleicht nicht den Film gesehen haben. Und also am Schluss, diese Kampagne hatte ein Symbol und es war ein Bus. Ja, der mit der ägyptischen Flagge bemalt war und dann halt von Ort zu Ort gegangen ist und also eine Roadshow gemacht hat und dort Dialogveranstaltungen auf der Straße angeboten hat für jedermann. Ja, mit Kommunikationspapier und auch Filmen und Beiträgen etc. Und das wolltet ihr skalieren, dass ihr dann halt mehr Busse als nur einen durch Ägypten fahren lasst.
Mhm. Ja, genau.
Aber wie hast du dann angefangen? Also war dann Sämach, dein Freund, derjenige, der irgendwie die ersten Kontakte dir besorgt hat? Oder hattest du schon irgendwie Kontakte, die du aus Deutschland unterhalten hast?
Ja, also es ist echt verrückt, weil wenn du anschaust, ja, die Idee, mit der ich hingegangen bin und die ersten Leute, die ich getroffen habe, beide Sachen haben überhaupt keine Rolle mehr gespielt am Ende von der Kampagne. Mhm. Ja, es hatte alles, ja, stand am Ende Kopf und es kam ganz anders als gedacht. Mhm. Ja, und es war tatsächlich so, dass ich von null angefangen habe. Ja, also die Kontakte, die der Sam kreiert hatte, die haben mich gar nicht so weitergeführt. Ja, aber es ist schon so, dass eben, triff doch mal den, ja, dann geht die Türe auf, ja, dann merkst du auch, okay, wahnsinnig viel heiße Luft, dann triff doch mal den, die nächste heiße Luft, ja, und bis du dann irgendwann mal, ja, zu jemanden stößt, der
kühles Lüftchen,
ja, genau, irgendwie was Ernsthafteres dahinter steckt.
Ja. Was war dein Ziel? Was war dein großes Ziel? Was hat dich so am Laufen gehalten?
Also ich hatte einfach die Vorstellung, ja, dass wir mit den Menschen über die Idee von Demokratie sprechen. Ja? Ich meine, das ist so absurd, ja, dass dieses Wort demokratische Wahlen und wir werden jetzt alle demokratisch wählen und was weiß ich, so in den Vordergrund gerückt ist, ja, was völliger Schwachsinn ist, ja, weil die Wahlen sind am Ende ja einfach nur, also das ist das Ende einer demokratischen Kultur oder steht am Ende eines demokratischen Prozesses, ja. Und der Prozess beginnt eigentlich damit, dass man überhaupt mal sich artikulieren kann, ja, und sagen kann, was man sich vorstellt und was ist eigentlich Demokratie, ja, weil das, was dort gelebt worden ist, war es sicherlich nicht, ja. Und darum ging es mir. Alleine der Fakt, dass wir auf die Straße gehen konnten und mit den Menschen über die Idee der Demokratie zu reden, ja, das hat schon gereicht, weil das ist schon ein demokratischer, das ist ein Teil des demokratischen Prozesses. Ja. Und darum ging es mir, nur darum, ja, mit den Menschen in ein Gespräch zu kommen. Weil die ganzen Grabenkämpfe um die Macht und um die Kontrolle, ja, was will ich dort? Ja, ich bin ein Niemand und da habe ich überhaupt keinen Impact. Ja, kann ich nichts ausrichten. Da sind so große Kräfte im Spiel, da wirst du einfach nur zerdrückt. Ja. Und deshalb war die Idee dieser Grassroots-Kampagne für mich irgendwie viel einleuchtender. Und auch aus dem Grund, weil ich dachte, eigentlich, wenn diese ganzen Revoluzzer zusammenhalten würden, ja, dann wäre das das Beste, um überhaupt alte Systeme und alte Konstellationen überhaupt mal aufbrechen zu können. Und das war auch immer so, wenn ich dann mit den Mitstreitern gesprochen habe, ja, war das eigentlich immer so meine Kernbotschaft an die, dass ich sage, passt auf, mir ist es so scheißegal, ja, ob jetzt hier ein Salafist sitzt, ein Moslembruder, ein Liberaler, ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Ja, wir sind jetzt in einer Situation, ja, wo wir eigentlich darüber reden müssten, ja, was ist eigentlich wichtig? Ja, was ist denn Demokratie? Ist es wirklich das, was wir haben wollen hier in Ägypten? Oder ist es vielleicht was ganz was anderes? Ja, aber es, genau, also das war mir wichtig, einfach die Leute zusammenzubringen.
Ja, und auch wahrscheinlich einen Common Understanding zu haben von der demokratischen Idee.
Ja, genau.
Hat sich denn dein eigenes Verständnis von Demokratie in dieser Zeit, wo du so viel darüber geredet hast, auch nochmal verändert?
Ja, also definitiv, weil also ich bin ohnehin, sagen wir mal, mit einer Hoffnung hingegangen, ja, dass diese Gesellschaft jetzt sozusagen nicht einfach nur kopiert und sagt, ja, wir wollen das, was die Amerikaner haben. Ja, wir haben ja auch schon McDonald's, jetzt wäre es auch gut, wenn wir jetzt noch das demokratische System der Amerikaner haben. Ja. Dass ein kritischer Umgang damit einhergeht. Ja. Und dass man vielleicht seinen eigenen Weg findet. Ja. Mit der kulturellen Identität, mit der religiösen Identität etwas Neues schaffen kann. Und was habe ich gelernt? Ja, ich habe einfach, es war so viel, es ist so wahnsinnig viel, ja, dass, also zum einen diese Idee, dass wenn eine Mehrheit gewählt hat, egal was jetzt die Wahl und der Inhalt ist, aber das macht manchmal das nicht richtig. Also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Also jetzt das plakativste Beispiel ist, dass wenn jetzt ein Volksbegehren es gäbe, um die Todesstrafe einzuführen und die Mehrheit ist dann plötzlich dafür, macht es das wirklich dann richtig? Ist das recht? Oder gibt es Grundwerte, ja, die einfach unumstößlich sind, egal wie groß die Mehrheit ist?
Das ist eine interessante Frage. Das ist echt eine interessante Frage, weil, ja, wenn du an Demokratie denkst, dann denkst du immer an Mehrheit, ja, und die Mehrheit entscheidet. Aber was ist, wenn sie etwas entscheiden, was völlig undemokratisch ist, was halt gegen ein anderes Prinzip verstößt von Demokratie, wie gerade jetzt Würde des Menschen oder so?
Ja. Also das ist beispielsweise ein Aspekt. Und dann der zweite Aspekt ist gewesen die Macht der Manipulation. Die Macht, wenn du Medien beherrschst, ja, wie du die öffentliche Meinung sozusagen ja, beeinflussen kannst, shapen kannst. Ja? Es ist unglaublich, ja? ein Großteil der Menschen das, was jemand sagt, Kraft Amtes, als dann die Weisheit einfach so hinnimmt. Mhm. Ja? Und was da eben auch für eine manipulative Kraft dahinter steckt. Und wie mit Ängsten gespielt wird. Ja, das war auch ein ganz großes Thema. Ja.
Also eine unterschwellige Bedrohung, die da einfach ist und dich beeinflusst als Wähler, in Anführungsstrichen.
Also ganz, ganz plakativ, das Militär hat damals gesagt, schaut euch doch mal um, ja, Syrien im Chaos, Libyen im Chaos. Wollt ihr das auch? Ja, wir sind die Garanten für Sicherheit. Mhm. Ja, und das reicht. Das ist simpel, ja, schürt Angst. Und ich habe jemanden, der mich wirklich beschützt, weil er hat die Waffen. Ja.
Ja.
Das ist jetzt sehr plakativ, aber so simpel läuft das.
aber ich meine, diese Diskussion haben wir ja öfter. Es ist ja kein Geheimnis, dass die orientalischen Länder, würde ich jetzt mal sagen, sehr affin für Diktatoren sind. Ja? Mhm. Also und Despoten. Das ist einfach etwas, was ich weiß nicht, vielleicht, ich erinnere mich an Gespräche, die wir früher geführt haben, Aschi, wo du jetzt vielleicht gesagt hättest, so ja, weil einfach der Orient, der hinkt ein paar Jahrhunderte hinterher. Das war auch mal so in Europa, ja, dass man einfach an Despoten geglaubt hat und auch sich nichts anderes vorstellen konnte, weil das hat Ordnung geschaffen, ja. Und da muss jemand irgendwie die Muskeln spielen lassen, da muss es so einen Personenkult geben, wie jetzt Saddam in Irak oder ein Gaddafi in Libyen oder ein Mubarak in Ägypten, ja, der überall hängt, ja, also in jedem öffentlichen Gebäude und vielleicht auch Restaurant, ja, gibt es ein Bild von ihm und halt auch auf jeder Hauptstraße. Und dass man sagt, okay, der steht für Sicherheit und der beschützt mich. Das ist so der Vater dieser Nation, ja. Und für den gebe ich mein Leben auch. Und es ist auch okay, was er von mir verlangt, koste es, was es wolle.
Ja.
Und wir im Westen sagen dann, hey, das ist Diktatur, hallo, ihr müsst doch was dagegen haben, hallo, ihr leidet doch. Und die sagen, nö, wir leiden nicht. Das ist so.
Ja. Also es geht ja sogar so weit, dass die Menschen dort wirklich denken, dass das Volk nichts anderes verdient hat und das Volk braucht sozusagen diese harte Hand. Wenn das nicht wäre, ja, dann wäre nur noch Chaos, ja, weil wir alle oder weil sie alle einfach ungezogene Rotznasen sind, so ungefähr.
Ja.
Und da ist also der große Vater, der sagt, wo es lang geht.
Ja, okay. Und jetzt nochmal ein interessantes Gedankenspiel. Für mich klingt es nämlich wie ein Henne-Ei-Problem. Ja, du siehst so jemand, der einfach allmächtig ist, sozusagen hier auf Erden oder in deinen Grenzen, ja, in diesem Land. Ja, also er fährt durch auf der Hauptstraße, dann wird diese Straße einfach den Tag lang gesperrt. Ja, oder er geht in irgendein Restaurant, dann wird dieses auch einfach gesperrt und die ganze Straße mit. Also er kann machen, was er will. Und deswegen hat es auch einen Signaleffekt auf das Volk, ja. Und wenn er sich so wie so ein Bengel verhält, auf seinem Level, dann kannst du das vielleicht auch auf deinem. Vielleicht ist das die Rechtfertigung. Vielleicht spielt das mit, weißt du?
Ja, also definitiv das System, das aufgebaut worden ist, hat einen wahnsinnigen Einfluss, ja, auf die Persönlichkeitsentwicklung der Menschen dort, der Gesellschaft, ja, der Umgang miteinander, das, was ist selbstverständlich und was nicht, ja, wie bekomme ich eigentlich mein Recht? Habe ich überhaupt Rechte oder nicht? Was macht es mit mir, wenn ich in einem Umfeld lebe, wo Willkür eher der Fall ist als nicht? Ja, dann werde ich ja selber so, dass ich vielleicht noch egoistischer werde.
Ja.
Das sind so viele Sachen, da geht es eben, dann geht es noch drüber, also über diesen Präsidenten, ja, oder den Despoten hinaus, weil das ganze System, ja, funktioniert auf eine ganz bestimmte Art, die etwas mit dir macht. Mhm. Ja. Egal in welches Papier du in irgendeinem Amt erledigen musst, ja, bist du mit dem System konfrontiert und es macht etwas mit dir. Es macht, dass du vielleicht dann doch 20 Pfund unter den Tisch legst, damit du diesen Scheißwisch bekommst, ja. Oder es macht das, dass du denkst, ich muss jetzt Amok laufen, ja, weil irgendjemand muss ich jetzt erschießen, weil ich halte das einfach nicht aus. Ja, ja. Was da passiert. Und das geht einfach dann durch die gesamte Gesellschaft und es färbt einfach ab in allen Bereichen.
Ja, also ich finde es cool, weil du das einfach viel besser ausdrückst, was ich eigentlich ausdrücken wollte oder sagen wollte. Aber dieser Begriff von Willkür und dass der was macht mit Menschen, das ist für heute meine Erkenntnis. Also das echt danke dafür. Okay, aber nochmal zurück jetzt zum Auswärtigen Amt und dem Geld. Das interessiert mich natürlich. Wie viel zahlt so ein Auswärtiges Amt, wenn man da jetzt runtergeht und sagt, hey, ich mache hier Demokratie?
Naja, also in dieser ersten Runde waren das 50.000 Euro. Mhm. Und damit konnten wir schon wahnsinnig viel anfangen. Du musst natürlich sauber Buchhaltung führen und auch Reporting und so weiter und so fort. Und also was halt wirklich tricky an der Geschichte ist, dass zu der Zeit wahnsinniger Argwohn natürlich auch da war, ja, weil ganz viele Menschen sagen, ah, diese Revolution ist von außen getrieben und was weiß ich. Ja, und jetzt kommt so ein Aschraf daher, der die ganze Zeit in Deutschland gelebt hat, kommt dann auch noch mit 50.000 Euro vom Auswärtigen Amt. Das ist ja der Superspion.
Ja.
Und das musste ich dann auch erstmal irgendwie verstehen, wie ich das so aufbaue, dass es völlig klar ist, ja, dass das ein Projekt der Leute ist, ja, also ein Projekt der Jugendlichen, die einfach meine Mitstreiter wurden, ja, und ich habe denen das auch dann im Grunde gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, ich habe einen Rahmen und ihr füllt den mit Leben, ja, ich will, dass ihr mit Leben füllt, nicht ich, ja, dazu weiß ich zu wenig, ja, ich kenne Mechanismen, ich kann euch ein bisschen eben beraten, was funktionieren kann und was nicht, ja, aber ihr füllt das mit Inhalten. Von daher war das einfach ein wahnsinniger Drahtseilakt, ja, also mit diesem ausländischen Geld, ja, etwas zu machen, das wirklich eine nationale Identität hat, ja, eine eigene Identität hat.
Das war ja dann auch letztendlich der Genickbruch, hätte ich jetzt fast gesagt, für die Kampagne, dass du eigentlich zu stark damit verbunden wirst, als Ausländer in Anführungsstrichen, mit ausländischem Geld.
Ja, also im Grunde war das so, dass ja direkt nach der Revolution der gesamte Sicherheitsapparat in seinen Löchern verschwunden ist. Also es waren ja im Grunde anarchische Zustände. Mhm. Ja? Mhm. Und es war auch irgendwie Taktik, ja, weil sie im Grunde irgendwo saßen und sozusagen mit Bleistift und Papier niederschreiben konnten, wer denn da jetzt was macht, ja, und wunderbar eine Karte aufzeichnen konnten,
ja,
von all den Leuten, ja, die irgendwie gegen das System sind.
Ja.
Die wurden ja alle dann in die Oberfläche geschwemmt und das war wunderbar. Die waren in ihren Verstecken, ja, und haben Buch geführt. Ja. Mhm. Und dann kam irgendwann mal sozusagen das Zeichen, so, jetzt werden wieder die Zügel angezogen. Mhm. Und dann kam der Anruf, es ist besser, wenn du das einstellst, wenn du nicht dich morgen oder übermorgen dann im Gefängnis wiederfinden möchtest.
Oh, krass, und von wem kommt so ein Anruf?
Das kam damals dann über die Botschaft, die hat mich einbestellt und ich saß beim Botschafter.
Mhm. Also richtig.
Was
richtig
war das für ein Gefühl, das zu hören? Also,
dann bin ich ja froh, dass ich noch nicht schon verhaftet wurde. Ja, und dann werden wir das wohl einstellen. Also es war natürlich frustrierend, ja, weil wir sozusagen die nächste Phase einläuten wollten und anstatt ein Bus, fünf Busse fahren lassen wollten und das Ding einfach über die nächsten 2-3 Jahre betreiben wollten.
Ja.
So
okay,
war
und dann
das.
Kam die Botschaft, wenn du nicht im Gefängnis landen willst, dann lass mal bitte sein mit diesen mehreren Bussen.
Ja, genau, am besten jetzt alles einstellen. Von daher, weißt du, ich war ja dann auch froh, dass erstmal eine Warnung kam, ja, weil es hätte ja auch anders sein können, dass die mich einfach von der Straße ins Auto stecken und in ein schwarzes Loch stecken. Ja.
Ja.
Von daher waren die doch ganz nett.
Ja, ja. Ja, schon. Also ich meine, im Vergleich zu was sonst hätte passieren können, auf jeden Fall.
Ja, also... Ich bin denen echt dankbar.
Vielleicht auch mit Deutschland nicht verscherzen.
Ja, vielleicht, genau.
Aber cool. Gut, aber dann habt ihr die Kampagne eingestellt und ihr habt aber über diese Kampagne dann berichtet in Form eines Films.
Also das lief genau. Also das lief im Grunde von Anfang an. Hat eine Freundin, die ist Dokumentarfilmerin, Regisseurin, hat beschlossen, mich auf diesen Weg halt zu begleiten. Und daraus entstand dann ein Dokumentarfilm, der heißt Freedom Bus.
Okay, und das lief parallel, also es war nicht so, dass ihr euch dann zusammengesetzt habt und gesagt habt, oh nein, was machen wir jetzt? Wir sind doch alle schon hier und so. Komm, lass uns einen Film darüber drehen.
Nee, das lief tatsächlich von Anfang an, als die Fatima von der Idee erfahren hat, war sie so, okay, ich will das festhalten.
Okay, voll gut, weil so hat es dann halt auch jemand in Deutschland mitbekommen.
Ja, also das lief dann im ZDF und im Kino, also erstmal in irgendwelchen Kinos und dann im ZDF.
Ja.
Ein paar Leute haben es bestimmt mitbekommen.
Ja.
Also es war echt absurd, weil ich dann irgendwann mal, nachdem das gesendet worden ist, bin ich mit Umnea, also meine Frau, durch den Bazar gelaufen und dann kam eine deutsche Frau auf mich zu und sagte, sind Sie der Frieden was gemacht hat? Okay. Also, weißt du, vermutlich haben in Deutschland 100 Leute dieses Ding gesehen, ja, und Nummer 100 war in Ägypten und läuft mir über den Weg. Ist doch verrückt.
Ja, krass. Ja, ich glaube, es waren ein bisschen mehr als 100 Leute, aber trotzdem krasser Zufall. Ich finde es schade, dass man ihn jetzt auf YouTube nicht mehr findet. Ist das Absicht?
Nee, also ich glaube, der ist halt immer noch irgendwo hinter Bezahlschranken. Es gibt einen Trailer auf YouTube. Der
yeah.
Freedom Bus Trailer, den gibt es noch. Aber der Film war noch nie frei erhältlich. Den gibt es irgendwo hinter einer Bezahlschranke, aber ich weiß nicht genau wo, ehrlich gesagt.
Schade, schade. Ja, vielleicht läuft die bald ab, die Schranke.
Ja.
Okay, aber das heißt, es hieß dann, du darfst nicht mehr weitermachen. Und wie läuft es dann? Wie kehrt man dann in sein altes Leben zurück? Wie lange hattest du das denn schon gemacht?
Also da... Ja, ein Jahr lief das. Parallel dazu hatte die Allianz angeklopft, weil eine kleine Revolution innerhalb der Allianz in Ägypten ablief. Und dann dachten sie, naja, rufen wir doch mal den Ashraf an, vielleicht kann er helfen. Und dann bin ich bei der Allianz gelandet als Berater. Und dann haben sie mir einen Job angeboten. Also das lief dann parallel. Ich habe mich um den Bus gekümmert und habe diesen Job gemacht. Und und dann irgendwann mal nach dieser Botschaftsgeschichte habe ich dann schon noch versucht zu schauen, ob wir irgendein anderes Format finden. Aber es war völlig klar, okay, es wird enger. Ja, es geht nicht mehr. Ja. Und ja, dann war erstmal Allianz angesagt, eine ganze Zeit lang. Und plötzlich kam man wieder so in ein ganz anderes Fahrwasser. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, 2 Jahre gemacht. Und und dann irgendwann mal kam in Anführungszeichen die zweite Revolution oder besser gesagt der Militärputsch. Und wir hatten mittlerweile unsere Tochter und auf einmal ist diese ganze Energie war weg. Es war weg, keine Träume mehr, wieder, also totale Ernüchterung, dass die alten Strukturen, die waren nie zerstört worden. Die waren immer existent. Die haben sich nur ein bisschen in den Hintergrund begeben und haben gesagt, ja, lass die mal ein bisschen wursteln im Sandkasten. Ja, all die kleinen Buben, die Liberalen und die Moslembrüder und die Salafisten. Da hast du halt gesehen, wie unreif unsere Demokratie ist, also was heißt unsere Demokratie, das gab es ja noch nie, ja, und so sind die halt in ein offenes, ins offene Messer gelaufen, ja, die ganzen intelligenten Politiker. Ich meine, es hört sich so wahnsinnig jetzt irgendwie so an, als wüsste ich es besser. Ich weiß natürlich nicht besser, deshalb bin ich ja auch nicht dort reingegangen, weil die Höhle des Löwens, des Löwen, ja, wenn du da in diesem Spiel drin bist. Jedenfalls total, also diese ganze politische Elite hat dieser Hass und die Polarisierung, die entstanden ist dort. Und alles ging auf die Moslembrüder, alle gingen auf die Moslembrüder los und es war alles schwarz-weiß, ja. Das war unerträglich. Ja, es war einfach erdrückend. Weißt du, es hat wirklich dieser Energieshift, dieser Energiewechsel, das ist etwas, was du nicht in Worte beschreiben kannst. Ich kann das nicht in Worte beschreiben, ja, was das war, als ich am Tahrirplatz war und diese ganzen Menschen sich in den Armen lagen. Ja, und die ganzen Wochen danach so eine Aufbruchstimmung da war, ja, und dann kommt dann so ein Dimmer, so eine Glocke, die alles wieder einschläfert und sagt, das war ein schöner Traum, Leute, so, jetzt bitte jeder wieder in sein Gewächshaus und haltet die Fresse.
Ja, krass, okay. Ich meine, für dich, du bist halt sehr, sehr sensibel für sowas. Wahrscheinlich hast du einen Blick für sowas. Du hast Rezeptoren für sowas, dass du diese Energy fühlst oder sie dann halt nicht mehr fühlst oder die Käseglocke fühlst. Ja, immer. Wenn ich jetzt so an jemanden denke, der halt sein ganzes Leben in Ägypten verbracht hat, wenn ich jetzt an meine Verwandtschaft denke oder so, ich glaube, dass für die das nicht so, fühlbar war, so dass sie dann auch so enttäuscht waren oder dass ihnen dann auf einmal sowas gefehlt hat, dass sie gesagt haben, hey, es ist jetzt unerträglich hier. Also ich glaube, da bist du echt, du hast halt diesen Fluch des Sehenden, ja, dass du halt das dann siehst.
Ja, also es gab viele von den jungen Leuten, die ja auch geflüchtet sind, die auch gegangen sind, die das gesehen haben. Und aber genauso viele gibt es, die froh sind, dass jetzt einfach wieder Ruhe ist. Und jetzt kommen wir eben zu einem echt wichtigen Punkt, finde ich, der heute auch in unserer Gesellschaft, also hier in Deutschland, eine Rolle spielt. Veränderung. Ja? Die Leute haben einfach auch wahnsinnig Schiss vor Veränderung. Und dass dann sozusagen das alte Bekannte wieder zurückkam und ihnen die Sicherheit gegeben hat, da hat man sich einfach, das hat man schnell umarmt. Ja? Und das ist halt was Menschliches, ja, es ist so. Es ist so. Und man kann das auch nicht verurteilen, ja. Es ist ein Reflex, ja, der aber halt auch, ja, er ist trügerisch. Ja? Er gibt Sicherheit für morgen und übermorgen, aber was ist in einem Jahr und was ist in 2 Jahren? Wenn du dich jetzt nicht bewegst, ja, dann gibt es vielleicht das, worauf du gerade stehst, in einem Jahr gar nicht mehr.
Ja.
Und ist man bereit, in dem Moment die Plattform selber mit eigenen Händen zu zerschlagen, um was Neues zu bauen? Ja, und vielleicht zu riskieren, dass man kurz mal in der Luft hängt.
Aber ja. wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, alle parallel den Live-Ticker offen, irgendwie bei diesem ganzen letzten Thema, muss ich gerade total an die US-Wahl denken. ist es auch ein Grund tatsächlich, dass die Leute Angst haben vor Veränderungen und dann lieber das Alte wollen, auch wenn das Alte scheiße war?
Naja, also eins muss man ja sagen, dass er sich so positioniert hat, dass er ja Anti-Establishment, ja, er ist so unkonventionell und so schräg und so ein Alien, was Politik anbelangt, ja, dass ja eigentlich die Botschaft war, ja, das ist also von den Leuten, ja, finde ich so, ja, wir sehen uns nach was anderem. Und mal schauen, was der so bringt.
Also du denkst, das Erfolgsgeheimnis von Trump ist eigentlich seine Negierung des Status quo eigentlich und der politischen Sitten und eigentlich der Konventionenbruch, ja.
Ja, er ist auch eine Rotznase, ja. Und und das ist für die Leute so erfrischend und es ist so furzegal, ja, was der in diesen 4 Jahren überhaupt für diese Menschen gemacht hat. Das ist ja so absurd, ja. Was hat denn der für die gemacht? Er ist ja im Grunde auch Establishment, ja, aber er ist halt eine Rotznase, der irgendwie Entertainment-Charakter hat und so ein paar Dinge auf die Reihe bekommen hat. Immerhin hat er so ein paar Versprechen umgesetzt. Ja, aber ich glaube, dass dieses Verlangen, und jetzt kommt vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch, ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie Leute auch an dem festhalten, ja, was sie kennen, aber dann wiederum eben doch auch sich sehnen nach etwas anderem, ja, weil das Establishment im Grunde eine Lüge nach der anderen, eine Wahllüge nach der anderen. Man fühlt sich verraten, ja, und zurückgelassen. Und jetzt setze ich halt mal auf was Unkonventionelles. Von daher es hört sich an wie ein Widerspruch, aber ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Widerspruch, ja, zwischen, okay, ich möchte festhalten, aber doch irgendwie, aber da, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen drüber nachdenken.
Also ich glaube, dass Trump, man kann sich mit ihm identifizieren. Er ist, das ist das, was du gesagt hast, er ist halt irgendwie menschlich, er ist eckig, er ist nicht so, er ist nicht glatt, es ist nicht irgendwie eine Figur, die jetzt einfach immer politisch korrekt redet und nach Konventionen handelt und einfach immer, ich meine, guckt man Obama an, der war ja einfach, der war einfach perfekt, ja, also jetzt in vielen Augen so ein, fast schon ein Übermensch an Perfektion. Mhm. Ja, immer das richtige Wort, immer den richtigen Handschlag, immer das richtige Lächeln etc., kein falsches Wort etc. und so, was ja gut ist, aber das ist dann kein Mensch für die Menschen. Mhm. Und Trump war halt ein Mensch, der hat halt gezeigt, wenn er auf jemanden keinen Bock hat, hat er ihn beleidigt. Wenn er, hat er ihm nicht die Hand gegeben. Wenn er neben der Merkel saß, hat er sie nicht mal angeguckt mit dem Arsch. So, also, weißt du, und das ist dann halt so, dann kann dann halt eine bestimmte Art von Leuten, würde ich jetzt sagen, und vielleicht sogar die Mehrheit von Leuten, Fragezeichen, sich identifizieren. Ja, was aber, und das ist das, was worauf ich echt, wofür ich echt dankbar bin, für diesen Begriff der Willkür heute. Mhm. Das ist das Gefährliche, weil wenn du dann solche Leute hast, die dann halt auch willkürlich handeln im Rampenlicht, ungestraft, dann gibt es dir ja irgendwo die Legitimation, das auch zu tun. Mhm. Ja, weil eine Vorbildfunktion, deswegen ist, also ein Präsident wie Obama, der ist halt eine Vorbildfunktion, ja, wie das Präsidentenamt auch vorsieht. Aber der Trump, der darauf scheißt, ja, der gibt dir die Legitimation, halt auch Leute zu beleidigen. Oder vielleicht nicht mit Facts zu glänzen, sondern mit Meinungsfreiheit oder so, ja. Einfach mal einen Tweet zu machen, ja, unabgestimmt, ja, lass doch mal raus einfach, ja. Ja. Und das hat halt krasse Folgen, ja, finde ich, wenn man sich jetzt so das Jahr 2020 anguckt und vielleicht auch die Jahre davor, wenn du solche Leute im Rampenlicht hast, solche starken Typen, die halt ihre Muskeln spielen lassen und auch noch Demokraten oder die Demokratie verkörpern sollten. Also ja, das ist das Modernste, was die Moderne je hervorbringen konnte, so an politischer Haltung. Dann finde ich es schon gefährlich. Ja, aber dann ist halt auch die jetzt kannst du in verschiedene Richtungen denken halt. Ja, ich verbreite jetzt auch einfach eine News, die jetzt nicht ganz richtig ist, aber die meine Meinung ist. Ja. Mit, hey, ich mache mir Gehör, ich verschaffe mir Gehör mit irgendwelchen krassen Aktionen, ja, scheiß drauf, ob das Opfer gibt oder nicht. Oder ich bin ein Satiriker, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich glaube, das hängt alles ein bisschen zusammen, weißt
du? Mhm. Aber ich finde, eine Frage interessant, wie kann ein Land ja so umschwenken, ja, von eben Obama zu Trump, also Nordpol, Südpol, Tag, Nacht, Sonne, Mond, ja, so extrem. Was sind die Gründe dafür? Ja? Und ja. Mhm. Also ich habe mir viel Gedanken gemacht darüber, weil ich war sehr, sehr nah dran an dieser ganzen Finanzkrise, wo dann der Obama im Grunde reagieren musste oder kam da dann gerade an Bord. Und und das ist vielleicht auch, was man hier jetzt bemerkt, wenn ich versuche mal in einem Satz, weil da ist ja mehr dahinter, ja, aber dieses Gefühl, ja, was vorher ich auch beschrieben habe, dieses, okay, ich bin abgehängt, Politik wird für die Menschen nur zur Wahlzeit gemacht. Ja? Danach wird sie für irgendjemand anderen gemacht, aber nicht für mich. Mhm. Und dieser Verdruss, der kanalisiert sich eben in unterschiedlicher Form, manifestiert er sich. Ja? Aber ich glaube, dass das schon so einer der großen Themen ist, ja, womit sich jede große Partei, ja, oder überhaupt, ja, die Demokratie, weil du sagtest, das ist so eine der Errungenschaften, ja, und gleichzeitig glaube ich fest daran, dass sie überhaupt gar nicht mehr dafür für unsere Herausforderung, also für die Herausforderung unserer Zeit, dass die Demokratie, so wie wir sie kennen, nicht mehr funktionieren kann, dass Politik eigentlich neu gedacht werden muss. Politik muss neu gedacht werden.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass viele Leute eigentlich es widerwärtig finden, ja, wie um Macht gekämpft wird.
Ja, ja, ja.
Und was gemacht wird, um Macht zu erlangen.
Mhm.
Der Weg hin zur Macht hat so wenig mit den Menschen zu tun. Häufig.
Ja. Ja.
Sondern eben mit heißer Luft. Ich habe jetzt 100 Millionen eingesammelt und werde alles Mögliche erzählen auf allen Kanälen. Ja. Und wenn ich dann gewählt bin, ja, dann gibt es die Lobbyisten, die von der Wall Street, die von der Industrie, von der Waffenindustrie und was weiß ich, ja. Und da gibt es wahnsinnig viele Flüsterer, die eigentlich sagen, wo es hingeht. Ja, und das meine ich eben. Politik neu denken und Demokratie in Frage stellen, so wie wir sie jetzt kennen, ja, ist vielleicht, würde uns ganz gut tun, ja, bevor sie komplett abgeschafft wird von eben den Populisten.
Ja, also ich bin zu arg Laie und zu unkreativ, um mir Alternativen zu überlegen, ja, also wie es sein könnte. Aber ich verstehe, was du sagst.
Ich weiß, es ist auch nur ein Gefühl und ich bin jetzt auch kein Systemiker, der jetzt da irgendwas aus dem Ärmel schütteln könnte. Aber ich sehe zumindest ja die großen Schwächen da drinnen.
Mhm.
Ja, wie gesagt, die Logik der Machtergreifung, an der Macht bleiben, um gestalten zu können. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr Politiker bin? Oh, ja, dann werde ich von Daimler als Lobbyist eingestellt. Sorry, natürlich nicht Daimler.
Gazprom wirst du da.
Ja, von Gazprom, mhm, ja, als Lobbyist eingestellt. Ja, die Brüche sind für mich ja immer deutlicher geworden in den letzten Jahren, wo es einfach hinkt, ja, wo, weißt du, in der Finanzkrise der Finanzminister, ein Ex-Wall Street-Mann, der den Menschen vor laufender Kamera erzählt, Leute, wir müssen die Banken retten mit, ich weiß nicht wie viel Milliarden, damit ihr Kredite bekommt, damit ihr zum McDonald's und euer Häuschen bauen könnt.
Ja.
Das ist doch pervers, ja, und aber das ist selbstverständlich, ja, und es ist, wie nennen die Amerikaner das, der Revolving Door, ja, ich gehe hier rein und komme hinten raus, komme in der Politik und von der Politik wieder in die Wirtschaft und munteres ja, Drehrad.
Ja.
Und die Leute sind nicht blöd, ja, die Leute sind nicht blöd und deshalb ist es, finde ich, auch irgendwie, es ist jetzt so, vielleicht sagen dann einige so, ja, du verharmlost das Ganze, aber es sind nicht alles Braune und Rechte, die in diese Richtung gehen, ja, die halt jetzt irgendwie eine AfD wählen oder einen Trump wählen oder was weiß ich, ja. Ich glaube, da schwingt noch was anderes mit.
Ja, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit gehe, aber du hast vorhin gefragt, wie kann ein Land ja Obama wählen und dann 4 Jahre später Trump, ja? Wie können sie diese Gegensätze wählen, ja? Aber was die beiden ja vereint, ist halt, dass sie nicht Standard sind. Ja,
ja, also ich glaube, ja. Dass beide ein großes Versprechen verkörpert haben, ja, for change. Mhm. Ja, der eine, sagen wir mal, aus dem Establishment vielleicht kommend, ja, aber durch sein Charisma und seine Power diese Hoffnung gezündet hat. Und der Trump eben
ja, durch sein Aussehen. Also ich meine, das ist ja auch ganz arg wichtig, ja.
Ja, ja, aber wenn du Trump nimmst und sein Aussehen.
Der hat auch dann, eine andere Hautfarbe, stimmt, aber ja.
Ja, und sein Toupet und seine Bewegung, es ist ja alles einfach nur spastisch, ja. Ja. Das ist unglaublich. Und aber dieses Versprechen auf Veränderung.
Und das kriegt der Biden halt nicht hin.
Und das, ja, der Biden ist eine Trantüte, unglaublich. Ja. Das ist so ein Armutszeugnis, dass die Demokraten ja nichts Besseres hinbekommen haben als Mr. Biden. Ja,
ja, es ja ist, eigentlich ist es ja, es ist die Wahl für Trump oder gegen
oder
Trump.
Gegen Trump.
Es geht ja gar nicht um Biden.
Ja.
Der ganzen, ja, finde ich. Ja,
ja, total. Ja. Total. Ist so uninspiriert. Ich glaube, aber das ist eben, das ist so, das meine ich, Politik ist so wahnsinnig verkrustet. So verkrustet. Ja, das, und das ist halt einfach unsexy. Ja. Politik und all das, was dort passiert und wie es passiert und die Prozesse dahinter und so weiter, ist manchmal richtig, finde ich, eher
ja.
Und vielleicht, wenn man das als Politiker mutiger angehen würde, ohne Angst um seine Turfs, wäre das etwas, was die Leute inspirieren würde und dann würde man vielleicht auch den Populismus den Wind aus den Segeln nehmen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, hundertprozentig. Das Ding ist halt, du kommst nur an die Spitze, wenn du ein Alpha-Tier bist. Ja. Und Alpha-Tiere haben viele positive Eigenschaften, aber sie haben halt auch viele negative. Und das ist halt so, hey, was ist das? Mein Turf, das ist mein Ellenbogen und der ist jetzt in deiner Rippe, ja. Und so, und ich gehe hier nicht weg. Und das ist halt das Problem. Was ich sagen möchte, ist, das hast du in der Wirtschaft, das hast du in der Politik, das hast du überall. Wenn du irgendwie groß werden willst und was bewegen willst, musst du diese Attribute mitbringen, leider. Und da muss sich also was in der Gesellschaft ändern. Andere Werte, anderes Führungsverständnis, andere Vorbilder müssen her. Das ist das, was meine Erkenntnis ist. Auch was, ich weiß nicht, ob ihr euch mit Yuval Harari beschäftigt habt, der ziemlich cooler Typ so aus Israel. Kennt ihr den?
Ja.
Und der hat zum Beispiel in einem Interview, in einem Podcast neulich gesagt, Der Witz ist ja, dass Trump gar nicht gestalten will. Er will auch nicht entscheiden. Er will einfach nur da sein und berühmt sein und im Rampenlicht. Denn jede Entscheidung, die an ihn herangetragen worden ist in den 4 Jahren, hat er nicht gefällt. Ja? Mhm. Also er ist einfach nur da und macht heiße Luft, um das nochmal aufzugreifen. Aber so, er scheut sich eigentlich vor Entscheidungen.
Ja, der krakelt einfach nur.
Ja.
Es ist wirklich in mir so eine wahnsinnige Sehnsucht nach einer neuen Utopie. Ja? Oder ein Wettstreit der Systeme. Nachdem also der Kommunismus am Arsch war, ja, hatte der Kapitalismus, der demokratische Kapitalismus gesiegt, ja, und es gibt keine, es ist alternativlos, es gibt nur das, ja, und dann haben wir Vollgas gegeben und aus der sozialen Marktwirtschaft wurde irgendwie der neoliberalistische Ansatz, ja, und es wurde immer höher, immer schneller und immer größere Egos, ja, und man sieht, dass, glaube ich, die Generation, die eben jetzt vielleicht zum zweiten, zum dritten Mal wählt, ja, oder auch Fridays for Future und all diese Bewegungen, dass die eigentlich nicht wirklich auf dieses System, also es hat nichts mehr Attraktives, es hat kein Versprechen mehr. Es gibt kein Versprechen mehr für die Zukunft ab. Ja, das war vielleicht eben vor 30 Jahren anders, ja, aber es gibt kein Versprechen mehr für die Zukunft ab und es ist eher gerade tatsächlich gefährdend, ja, in diesem System und diesem Fahrwasser weiterzufahren. Mhm. Von daher denke ich, es gibt ein Gefühl, ja, es gibt das Gefühl, es muss was passieren, ja, so kann es nicht weitergehen. Aber es gibt nicht den Mut, ja, aus der Politik heraus, da sozusagen radikalere Ansätze zu gehen.
Cool. Ja. Aber was hast du 2020 gelernt? Vielleicht was Inspirierendes, bevor wir hier diesen Polit-Talk abschließen. Was ist deine Erkenntnis aus 2020? Dieses doch sehr merkwürdige Jahr.
Ja, also weiß nicht, ob was Inspirierendes war, weil für uns war es auf allen Ebenen merkwürdig, ja, weil im Januar kam unser Sohn zur Welt und wir haben dann 2 Tage später erfahren, dass er Trisomie hat, ja, und das war dann erstmal ein Schocker und dann kam eben diese Pandemie, ja, wobei, ehrlich gesagt, die mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, so am Arsch vorbeigeht, muss ich jetzt sagen. Ja, ich weiß nicht.
Das ist aber auch eine inspirierende Einstellung gegenüber Covid.
Ja, vielleicht. Vielleicht hat Covid gerade einfach ein zu großes Ego. Naja, also ich glaube, das ist eben dieses Persönliche, wenn etwas mich am meisten beschäftigt hat oder inspiriert hat, dann ja, dieses kleine Wesen, das halt mit einem Gen, mit einem Chromosom zu viel auf die Welt gekommen ist, ja, und das irgendwie ziemlich verrückt ist, weißt du, wie das Leben eben spielt, ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen den Link zu Covid, so klein und so so beherrschend, ja, dass am Ende einem immer wieder klar wird, wir sind eigentlich ein Furz in dieser Welt, ja, ein Furz, ja, klar fliegen wir zum Mond und machen das und das, ja, aber so ein kleines Virus stellt die ganze Welt auf den Kopf, wer sind wir? Wir sind nichts, ja, nichts. Von einem Moment zum anderen können wir uns einfach auflösen und wir wissen nicht mal warum. Ja, und das hilft verdammt gut, auch sein Ego in den Griff zu bekommen, ja, und Demut zu lernen, ja, dass wir sind in dieser Welt, ja, einfach nur ein kleines Teilchen und wir streben nach so vielen Dingen, und nach so vielen Themen und wo man sich immer wieder fragt, was ist wirklich relevant, was hat echt Bedeutung. Und vielleicht ist das auch so eine Zeit, wo man so etwas wieder klarer sieht, ja, dass das Leben ja, eigentlich jeden Tag an einem seidenen Faden hängt. Das hat jetzt nicht nur was mit Covid zu tun, das hat mit allem zu tun, mit allem. Immer, also Zufälle, ja, Dinge, wo man vielleicht um eine Sekunde, wenn man eine Sekunde später über die Straße gelaufen wäre, ja, vielleicht über einen Haufen gefahren wäre. Ja, aber egal, was ich sagen möchte ist, dass also diese Zeit jetzt 2020 mir das schon nochmal so aufgezeigt hat, ja, dass es ist alles so flüchtig und so vergänglich, ja, und wir sollten uns echt nicht so wichtig nehmen, ja, natürlich, wir sind am Ende Menschen und wir haben unseren Geist und unseren Körper und wir müssen irgendwas damit anfangen, ja, aber echt darüber nachzudenken, was fange ich denn genau damit an? Worum geht's? Worum geht's in unserem Leben? Ja, und da ist eine Pandemie ganz hilfreich für, um einfach Dinge in Relation zu setzen. Da ist auch das 21. Chromosom ganz hilfreich dafür, ja, Dinge in Relation zu setzen.
Ja, ja. Okay, ja, doch auch ungewollt, aber doch inspirierend.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt schon eine krasse Kurve von eigentlich geht es mir im Arsch vorbei zu ja. Wir müssen das alles in Relation setzen und eigentlich...
Ja, aber ey, weißt du, was ich meine? Das Ding an sich, ja, dieses blöde Virus, also das macht mir jetzt nicht Angst oder, also, weil das wäre jetzt, weißt du, vielleicht so die erste Antwort, ja, zu sagen, ja, Existenzängste und so weiter und so fort, ja, von daher, deshalb ist es eher in diese Richtung gemeint, ja, dass es mir am Arsch vorbeigeht, weil, okay, ja, aber was willst du uns eigentlich wirklich sagen oder was willst du mir oder wie verstehe ich es?
Ja, 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 ja. Ja, cool. Sarah, hast du noch irgendwas, was du fragen möchtest?
Also ich finde, wir haben jetzt ja über die USA, über Deutschland, über Ägypten gesprochen. Und mich würde einfach interessieren, wenn du jetzt du selbst dich beschreiben müsstest, welches Land wärst du dann? Welches Land würdest du auswählen, was dich so als Person am besten beschreibt?
Irgendein Land der Welt.
Ja,
Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir wollten dich zuerst fragen, was du für eine Käsesorte wärst, wenn du ein Stück Käse wärst.
Ja.
Aber haben dann gedacht, nee, wir wollen doch ein bisschen intellektuell anspruchsvoller bleiben.
Alright.
Ja, wobei man ja alles irgendwie auch Käse in intellektuellen Käse hat. Also, ich ehrlich gesagt, keins, das es jetzt gerade gibt, sondern es wäre sozusagen eins, das ich mir gerne bauen würde, aus verschiedenen Elementen. Also, ich würde gerne, wer ist das, der den Happy-Index hat? Burma. Also, ich würde gerne, in meinem Land hätte ich gerne den Happy-Index von Burma. Ja. Kulturstätten Ägyptens und mit einer Portion südländischen Leben. Und dann hätte ich gerne die Verlässlichkeit der deutschen Bürokratie. Und dann hätte ich gerne ein bisschen was von New York, von alles ist möglich. Es ist so inspirierend, ja, die Stadt und die Leute und so weiter. Und dann hätte ich gerne irgendetwas von einem Dorf, ja, das, wo Community wichtig ist, also eine Gemeinschaft, ja. Ja, und das alles so in den Topf schmeißen und dann würde halt irgendein ein komisches Land dabei rauskommen.
Echt, das klingt eher nach so unbezahlbaren Mietpreisen, was du hier gerade beschreibst.
Ach so, ja, also von New York hätte ich jetzt nicht gerne die Mietpreise, sondern mehr die kreative Energie, die würde ich gerne nehmen.
Für mich klingt das eindeutig nach Cannstatt, was du da beschreibst.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme gerade wieder richtig Bock, in den Flieger zu steigen und einfach in dieses Land zu reisen, was Ashraf da gerade beschrieben hat. Ja, Hans hat mich jetzt hier abgeordnet und hat gesagt, Dusi, du machst jetzt Outro alleine, weil du hast viel zu wenig gesagt im Podcast. Und ich habe nur so wenig gesagt, ja, weil mich das alles so unglaublich geflasht hat. Mich hat diese Geschichte beeindruckt, mich hat dieses, hey, ich steige jetzt einfach in den Flieger und weiß eigentlich gar nicht, wohin es geht und was ich eigentlich genau mache. Und irgendwie hat sich die Geschichte auch so komplett verändert und der Plan hat sich irgendwie verändert und hat mich unglaublich beeindruckt. Deswegen, ja, ich musste verarbeiten. So, und ich werde jetzt auch ganz nach dem Motto, langer Podcast, ein kurzes Outro, werde ich mich kurz halten und ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Wir haben mal was ganz anderes ausprobiert. Ich hoffe, ihr fühlt euch genauso inspiriert wie ich. Ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gekommen, einfach mal so alte Konzepte wie eine Demokratie zu hinterfragen, ja, und vielleicht zu sagen, hey, vielleicht brauchen wir irgendwie eine Demokratie 2.0, ja. Ansonsten sage ich Peace to the G's, keep it real in the streets. Nächstes Mal hoffentlich wieder mit Hans neben mir. Und ansonsten habt eine schöne Woche. Ich habe natürlich auch ganz klar ein neues Lieblingswort, was jetzt schamlos in den täglichen Sprachgebrauch integriert wird, und zwar wursteln. Es wird jetzt einfach nur noch gewurstelt. What drives me crazy is the touch of your hand. You know that you're free, but I've this feeling that you belong to me.
What are these two guys in Germany doing making a podcast about the U.S. election? What do they even know? They know nothing about democracy. How, this is crazy. What is all this mess with Star Wars? What is this? Stop it. Get out of here.